Einmal 4:0 gegen die Niederlande und einmal 6:0 gegen Österreich. Die letzten beiden Spiele vor der EM, die verliefen sehr erfolgreich für das deutsche Team. Aber wie immer gibt's trotzdem Dinge, über die man sprechen kann. Und das wollen wir jetzt tun mit Noah Platschko und mit Anna Dreher jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Es fährt jeder zur EM und möchte Europameister werden. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Mannschaften, die wirklich davon überzeugt sind. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es jetzt in diesem Dreivierteljahr, die Mannschaft so hinzubekommen, dass sie selbst davon überzeugt ist, es schaffen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, ob man nur drüber redet oder ob man selbst davon überzeugt ist.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich sehr, hier Noah Platschko begrüßen zu dürfen. Servus Noah.
Ich grüße euch. Hi.
Danke, dass du auch darauf verzichtet hast, irgendwelche Fangesänge zu singen. Man wünscht, es wäre in jeder Kommunikation mit dir in den letzten Tagen so gewesen, aber das ist ein Thema und wer es auf jeden Fall nicht gestört hat, das dürfte Anna Dreher gewesen sein. Anna, schön, dass du hier bist.
Hallo in die Runde.
Und du bist uns zugeschaltet aus Wien am Ort des Geschehens. Magst du uns mal erzählen, wie waren denn deine Eindrücke gestern von diesem Spiel? 6:0 schon in der ersten Hälfte, zweite Hälfte dann nicht mehr so viel passiert. Da war dann die Luft raus, gab ja auch einige Wechsel und so weiter und so fort. Aber wie war es denn im Stadion?
Also ich hatte den Eindruck, dass die Spielerin oder das gesamte Team das eigentlich schon ganz gut einzuordnen wussten, dass das 6:0 auf dem Papier sehr glanzvoll aussieht und die erste Hälfte kann man ja auch, ich sag jetzt mal, furios bezeichnen. Das war ja sehr, sehr schön effizient. 10 Torschüsse gab's, wenn ich es richtig im Kopf habe, und 6 Treffer. Also da hätte man bei manch anderem Spiel sich gesehnt nach so einer Quote, egal wie die zweite Hälfte läuft. Aber eben schon auch dieses Bewusstsein, wer da auf der anderen Seite auf dem Platz stand. Also Österreich ist ja jetzt nicht der Maßstab, der für die EM dann gelten kann. Und insofern klang zumindest mit den Spielerinnen, mit denen ich gesprochen hatte, mehr oder weniger deutlich auch durch, dass schon klar ist, dass Österreich jetzt vielleicht nicht die Gegenwehr geleistet hätte, die andere Teams geleistet haben und dass man da dieses 6:0 dann auch entsprechend bewerten sollte.
Hat man ja Noah unter anderem direkt am Anfang gesehen. Also Deutschland versucht eine Anstoßvariante. Die geht aber insofern schief, dass Selina Čačić zu früh losläuft und in der gegnerischen Hälfte ist. Aber da haben wir ja dann alle gesehen, okay, gut, der Plan ist wohl, Selina Čačić jetzt gleich tief zu schicken. Und dann wird der Anstoß ausgeführt. Und was passiert? Lange mal auf Schüller. Die liegt auf Selina Čačić und die ist komplett frei, obwohl es quasi vorher angekündigt war. Und nach 15 Sekunden führt Deutschland schon durch ein 1:0 von Sydney Lohmann. Da hat sie schon früh angedeutet, Österreich ist jetzt natürlich nicht Thema unserer Sendung, aber die haben einige Themen bei sich.
Ja, und ich finde es interessant, Anna, du sagst es zu Recht, Österreich ist nicht der Maßstab, aber ich glaube, wir alle erinnern uns an die Europameisterschaft, an die letzte Europameisterschaft und da gab es ja ein Aufeinandertreffen gegen dieses Team. Klar, das war eine ganz andere Mannschaft, ist schon Jahre her, aber da weiß man auch, was Österreich als Team eigentlich auch für einen Prüfstein sein kann. Also ich erinnere mich irgendwie an 3 Latten- und Postenschüsse in einem sehr, sehr spannenden, engen Viertelfinale und wenn du jetzt einfach siehst, wie Deutschland über Österreich hinwegfegt, dann haben sich wohl 2 Teams da in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Lasst mich lügen, ich glaube, das Duell gegen Österreich gab es in der Nations League vor einem Jahr oder 1,5 Jahren schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war es auch ähnlich deutlich. Von dem her, ja, Deutschland ist ähnlich wie ja auch, glaube ich, in Schottland sehr früh in Führung gegangen. Nur haben sie es da eben geschafft, frühzeitig, sag ich mal, den Gegner an die Wand zu spielen und ich glaube, ich hatte auch im Laufe der Übertragung gehört, dass Österreich noch nie so hoch verloren hat. Von dem her, ja, kann man sich das schon auf die Fahne schreiben als einen sehr gelungenen Auftakt und eine sehr gelungene erste Halbzeit.
Man darf ja auch nicht vergessen bei dem Vergleich, den Noah jetzt gerade zieht, dass im Tor Mariella El-Sherif stand, eine Spielerin, die jetzt, so habe ich es zumindest mitbekommen, auch mal belohnt werden sollte oder eine Chance bekommen sollte, sich zu zeigen und eben nicht Manuela Zinsberger, die Paraden von El-Sherif haben ja gezeigt, was sie kann, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Manuela Zinsberger vielleicht in der einen oder anderen Situation auch nochmal anders reagiert hätte.
Mhm. Ja, und insgesamt muss man sagen, also das hat man ja schon im Hinspiel auch gesehen, wo ja Österreich eine sehr gute erste Hälfte gespielt hat und dann aber in der zweiten größere Probleme hatte. Wir haben es ja damals besprochen. Und insgesamt sind einfach die Themen bei Österreich große. Also Struktur im Mittelfeld zum Beispiel auch, obwohl auch in den guten Phasen, das war ja das, wo man dann auch durchaus sagen kann, nicht alles war Gold, was glänzt bei Deutschland. Das hohe Pressing von Österreich, das hat zwischenzeitlich gut funktioniert, aber auch das hatte Lücken, die man eigentlich bespielen hätte können. Also sie sind immer durchgelaufen auf die Torhüterin, auf Ann-Kathrin Berger, und die Sechserinnen dahinter waren aber eigentlich anspielbar über die Innenverteidigerinnen. Das hat Deutschland nicht so oft gemacht und ist da auch in Probleme gekommen, und da gab es auch zwei Schrecksekunden, sage ich jetzt mal, in denen da ein Gegentor hätte fallen können. Aber da sieht man schon, also da gibt es noch große Themen bei Österreich. Da bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis das wieder ja ein funktionierendes Team ist, denn dann auch im tieferen Verteidigen, sie haben ja dann irgendwann auf 5-3-2 umgestellt und standen tiefer, eben haben das hohe Pressing im Grunde sein lassen, und trotzdem, Clara Bühl gewinnt ihr 1-1, gar nicht im ersten Versuch, sondern im zweiten Versuch, und zack, schon wieder brennt an allen Enden im Strafraum, weil Deutschland das auch gut gemacht hat mit der Strafraumbesetzung, aber das war
schwierig. Ich liefere dir die Brücke, Max, dass wir keine Österreich-Sendung machen, zu der wir jetzt gerade abdriften, weil Sarah Zadrazil vom FC Bayern in der Mixzone stand und unter anderem einen Teil dieser Probleme, die du gerade aufgelistet hast, auch genannt hat, und dann aber irgendwann den Satz sagte, Deutschland ist auch einfach eine Weltklasse-Mannschaft.
Ja, gut, aber das
den anderen zu loben, hilft immer dabei, die eigene Niederlage zu schmälern. Diese Aussage kann jetzt auch jeder für sich bewerten, aber 6:0 ist 6:0.
6:0 ist 6:0 und 4:0 war 4:0 nur, denn wir haben ja nicht nur eben dieses 6:0 gegen ein eben, wie gerade schon besprochen, ein bisschen wackeliges Österreich, sondern auch ein 4:0 gegen die Niederlande, die ja allein schon im Hinspiel den Deutschen auch mehr Probleme bereitet haben, und auch dieses Spiel war sehr deutlich und man muss es auch so sagen, vom Ergebnis her auch in der Höhe ebenso verdient wie das von Österreich, hätte ich jetzt zumindest als These in den Raum gestellt. Wie haben dir denn die Deutschen da gefallen?
Ich glaube, da eigentlich fast noch besser. Ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, weil du von vornherein ja in das Spiel reingegangen bist und gewusst hast, okay, der Gegner ist die Niederlande. Das ist ja der einzige Gegner, gegen den Deutschland bislang in der Nations League auch Punkte gelassen hat beim 2:2 im Hinspiel. Nee, und da fand ich es echt gut. Ich glaube, bei der letzten Sendung war ich noch einer, der relativ kritisch oder skeptisch auf die deutsche Mannschaft geblickt hat. Und nach dieser ersten Halbzeit dachte ich mir, boah, ja, okay, vielleicht wird das ja doch was bei der Europameisterschaft. Ja, also ich fand, natürlich muss man Linda Dahlmann herausheben, die wirklich ein großartiges Spiel gemacht hat. Ich fand, ganz am Anfang hatte sie noch an der einen oder anderen Situation Probleme in der Entscheidungsfindung. Das hat sie dann aber deutlich besser gemacht. Und ich will sie jetzt auch nicht hier kritisieren bei der Leistung, die sie eben gezeigt hat gegen die Niederlande. Nein, und sonst fand ich tatsächlich auch, dass Deutschland vor allem im Gegenpressing ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also es gab sehr, sehr viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, und ein sehr, sehr spannenden Fakt, den ich mir auch rausgeschrieben habe bei dem Spiel, ist, dass Deutschland, ich glaube in der 37. Minute zum ersten Mal überhaupt gefoult hat. Also ich glaube, Elisa Sens war es im Mittelfeld, und es war auch schon fast ein bisschen ein unnötiges Foul, aber Deutschland hat die ganzen Balleroberungen und alles und Ballgewinne alle ohne Fouls erzeugt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht hat es die Niederlande auch einfach sehr, sehr ungeschickt und schlecht gemacht und schnell die Bälle wieder verloren, aber da gehört ja eben auch eine andere Mannschaft dazu, und deswegen war das ein sehr, sehr beeindruckender Auftritt. Und ja, wir haben ja immer so ein bisschen diesen Primacy-Effekt, ne, den man auch aus dem Schottland-Spiel gegen Wolfsburg hatte, wo die erste Halbzeit wirklich schwach war, wo sie dann in der zweiten Halbzeit aufgedreht sind. Oder jetzt auch, ne, eben gegen die Niederlande oder auch gegen Österreich. Wenn du in der ersten Halbzeit wirklich sehr stark performst und sehr viele Tore schießt, so, dann bleibt das vor allem hängen. Und ja, das war deswegen ein sehr guter Auftritt. Mhm.
Anna, wie haben dir die Deutschen da gefallen gegen die Niederlande?
Also ein Unterschied war, glaube ich, dass sie da noch fokussierter wirkten, also auch bis zum Schluss vor allem. Da gab es nicht diesen Bruch, den man jetzt wieder hatte, nach der Pause mit den Wechseln, verständlicherweise auch, wenn du schon 6:0 führst, und der Bundestrainer bewusst anderen Spielern auch noch die anderen Spielerinnen auch noch die Chance geben möchte, sich zu zeigen in diesem EM-Casting, dann ist ja erwartbar, dass der Spielfluss ein bisschen ins Stocken gerät, dass man vielleicht nicht mehr ganz die volle Ladung an Power in jede Aktion reinsteckt. Das war so der offensichtlichste Unterschied, finde ich. Also dass auch, was zum Beispiel Christian Wück auch gestern kritisiert hat, die Passqualität gegen die Niederlande nochmal eine ganz andere war als gegen Österreich, wo es ja schon den ein oder anderen Stolperer oder Annahmefehler auch gab oder eine Ungenauigkeit im Zuspiel. Und ich glaube, so dieses unbedingte von Anfang bis zum Ende durchspielen wollen, was ja eines der Themen gewesen ist, die dieses Team seit der Übernahme von Christian Wück auch begleitet hat, dass man Phasen hat, wo man so dominant spielt und dann Phasen wieder, wo man einknickt, dass teilweise nach der Pause der Eindruck entstand, da ist jetzt ein völlig anderes Spiel irgendwie wieder losgegangen im Vergleich zum ersten Durchgang. Und all das war bei der Niederlande oder beim Spiel gegen die Niederlande abgestellt und ist jetzt gegen Österreich aus erklärten und nachvollziehbaren Gründen wieder aufgetaucht. Insofern teile ich den Eindruck von Noah, dass die Leistung gegen die Niederlande einfach nochmal besser war.
Und so ist eben die Bilanz von Deutschland jetzt in den letzten Spielen einfach ganz fantastisch. Man hat jeweils in den einzelnen Maßnahmen 10 Tore erzielt und nicht allzu viele Gegentore kassiert. Und trotzdem gibt es Themen eben, was die Defensive angeht, was eben auch das Durchziehen von bestimmten Prinzipien angeht. Man sieht auch immer wieder Christian Wück, wie er sich sehr ärgert. Er sagt dann immer, ja, weil er eben auch weiß, dass sie es besser könnten.
Du meinst das Durchziehen von bestimmten Leitlinien, meinst du?
Nicht Prinzipien. Oh, ja, Entschuldigung. Ja, da habe ich natürlich hier gleich schon die Prinzipien verlassen oder die Leitlinien. Man weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Aber was mich jetzt dann eben interessieren würde, weil es ja eben für Deutschland die letzten Spiele vor der EM sind und auch die letzten vor der Kaderbekanntgabe, das wird jetzt dann in einer Woche soweit sein, also in 8 Tagen am 12. Juni wird der Kader bekannt gegeben werden. Anna, du warst ja vor Ort, wie war denn die Stimmung unter den Spielerinnen, unter dem TrainerInnen-Team? Wir haben ja auch die Pressekonferenzen mitverfolgt. Was würdest du sagen, wie zuversichtlich ist man denn da, dass man schon das richtige Team und die richtige Spielweise gefunden hat für die EM?
Also es scheint nur noch um 1 bis 2 oder 2 bis 3, da hat sich Christian Wück ein bisschen widersprochen und meinte, dann können wir uns auf 2 einigen. Also um die Anzahl von Spielerinnen, von Wackelkandidaten geht's noch. Das klang jetzt schon so, als ob im Prinzip alle Gedankengänge schon abgeschlossen sind und es nur noch um ein paar Positionen geht. Und jetzt kann man natürlich 1 und 1 zusammenzählen und vermuten, dass diese Positionen auch von der Entscheidung rund um Lena Oberdorf abhängen werden. Aber insgesamt wirkte das jetzt schon nach einem guten Selbstvertrauen, dass dieses Team jetzt auch das Gefühl hat, sich viel besser gefunden zu haben, dass diese Harmonie auf dem Platz, die sich vor allem gegen die Niederlande gezeigt hat, dass die sich überträgt auf diese Zuversicht, wie die EM laufen könnte. Also immer, glaube ich, schon mit diesem Bewusstsein, da kommen nochmal andere Kaliber, aber halt so ein gutes Grundgefühl, was in dem Kader steckt. Und da war mein Eindruck, dass das jetzt gestern schon nochmal gefestigt darüber kam als bei vorherigen Länderspielen und dass jetzt weniger die Sorge ist, klappt das jetzt mit der einen oder mit der anderen oder wie werden wir harmonieren, wie funktionieren wir, sondern dass da jetzt eine viel größere Zuversicht und vielleicht auch eine viel größere Sicherheit da ist, auch weil man ja weiß, jetzt in Herzogenaurach kann nochmal an Feinheiten gearbeitet werden, da können nochmal mehr taktische Dinge auch besprochen werden, sobald dann der Kader wirklich steht. Und ich würde jetzt mal sagen, dass sollte sich zum Beispiel eine Sydney Lohmann Gedanken gemacht haben, ob sie es schafft oder nicht, vielleicht so aus vorauseilender Vorsicht, dann müsste die sich eigentlich ja spätestens nach dem Auftritt gestern die Beruhigung selber durch die Tore zugeschossen haben, formuliere ich es jetzt mal ein bisschen umständlich. Und zwar auch ganz interessant, weil sie sich in der Mixed Zone so ein bisschen verplappert hat. Es ging darum, wie jetzt die Pause genutzt wird, ob die Spielerinnen da überhaupt abschalten können. Und sie hat so sinngemäß gesagt, naja, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Urlaub und dann hänge ich noch mit meiner Familie und mit den Freunden ab. Und dann ist die Pause ja auch schon wieder vorbei. Und sowas drang halt jetzt manchmal durch. Also es ist schon klar, dass, oder ich vermute, dass Christian Wück, unser Trainerteam, mit manchen Spielerinnen die Gespräche schon geführt haben und dass da also bei manchen schon eine Klarheit ist. Vielleicht hatte Sydney Lohmann diese Klarheit auch schon vor dem Spiel in Wien und hat deshalb solche so Tore rausgeballert. Und bei anderen ist aber bekannt, müssen die Gespräche noch geführt werden. Also unmittelbar nach dem Spiel, was ich auch interessant fand, wollte Christian Wück noch 5 solcher Gespräche führen. Und ich kann zumindest von meiner Sicht sagen, dass die ungefähr gegen 23 Uhr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, das Stadion verlassen haben müssten. Also es dürfte eine kurze Nacht geworden sein.
Und ein bisschen fragt man sich, was dann in diesem Einspiel gegen Österreich noch passieren sollte. Wobei ich natürlich verstehe, dass man alle Eindrücke zählen lassen will, sonst entwertest du ja auch das letzte Spiel. Ja, Noah, was ist denn dein Gefühl? Also wir werden ja gleich noch viel über Kommunikation sprechen und auch über das Thema Oberdorf. Beziehungsweise ich habe gelesen, die Frankfurter Rundschau hatte da die Überschrift "Der Oberdorf-Krimi spitzt sich zu". Das klingt ehrlich gesagt eher nach irgendwas, was im Allgäu spielt und eine Detektivreihe ist. Aber was ist denn dein Eindruck eben von der Festigkeit auch des Teams?
Ja, Oberdorf-Krimi, aber mit Hans Siegel dann bitte. Ja, mit dem Bergdoktor. Sorry, jetzt habe ich deine Frage gar nicht verstanden. Was der Eindruck von welchem, von dem Team ist, oder?
Ja, also eben Zuversicht, Zusammenhalt und eben, dass wir ja im Grunde auch wissen, die Spielerinnen sind schon einen Schritt weiter als wir und haben viel weniger Fragezeichen noch als wir.
Ja, ich sehe das, ich weiß, es ist langweilig, aber ich sehe das schon relativ ähnlich wie Anna auch, weil ich bin jetzt auch nochmal den Kader so durchgegangen und habe mich gefragt, wen will er da eigentlich auch noch rausstreichen, ne? Und wen nimmt er da möglicherweise nicht mit? Es gibt halt immer wieder Namen, die er auf Pressekonferenzen so aufploppen lässt. Ich glaube, Alara hat er jetzt fast bei jeder Pressekonferenz nochmal erwähnt und gesagt, dass sie eben ihr Abitur macht und dass er das auch richtig findet, aber dass sie immer noch ein Thema ist. Aber in sich wirkt diese Mannschaft vom Kader eben sehr gefestigt. Und es liegt eben auch daran, dass Spielerinnen, die halt nicht die erste Wahl sind, wie eine Giovanna Hoffmann oder eine Selina Cerci, die trotzdem immer wieder reinkommen und auch jetzt nicht nur irgendwie 2-3 Minuten bekommen, sondern auch 20-30 Minuten und schon auch ihren Impact haben. Ne? Beispielsweise bei Selina Cerci, ich glaube, vor ein paar Monaten wäre es wahrscheinlich eben noch nicht so klar gewesen, dass sie sicher mitfährt. Und jetzt ist es halt kein Thema. Ne? Stattdessen hast du Spielerinnen, die in der Vergangenheit deutlich näher dran am DFB-Team waren, wie eine Vivian Endemann oder eine Paulina Krumbiegel. Da würde ich jetzt sagen, es wäre einfach eine Riesenüberraschung, wenn die mitfahren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Meinung teilt, aber ich frage mich halt, ne, welchen Kaderplatz oder wie sollen sie da noch in dieses Team rücken, wenn sich niemand verletzt? Wir haben das Thema Lena Oberdorf. Da frage ich mich beispielsweise jetzt auch, weil Elisa Senz auf der 6 so gut performt, auch eine Sydney Lohmann eine starke Leistung gezeigt hat. Ist es vielleicht sogar eine Entscheidung, könnt ihr gerne diskutieren, Däbritz oder Oberdorf, ne? Wenn du sagst, okay, du nimmst die Oberdorf doch mit, weil sie so wichtig ist, weil sie noch rechtzeitig fit wird, brauchst du dann eigentlich noch eine Sarah Däbritz? Klar, die hat auch ihre Minuten bekommen, aber also im Ranking, sage ich mal, wenn ich das jetzt aufstellen müsste, Nüsken, klar, eh gesetzt, aber dann Senz auch gesetzt, Lohmann, Oberdorf und dann würde, glaube ich, Sarah Däbritz rausfallen. Also das sind so die kleinen Eckpunkte. Dann noch auf den Offensivpositionen Cora Çıkay, die jetzt auch nochmal verletzt abreisen musste. Sicherlich für sie auch ein Rückschlag, weil sie sich eben nicht nochmal empfehlen konnte. Ja, also die Namen, die ich jetzt so reingeworfen habe, sind wahrscheinlich die, um die es dann am Ende gehen wird. Und klar, da werden wir gleich über das Thema Kommunikation auch nochmal sprechen können. Linksverteidigerposition, Sarah Linder und Franzi Kett. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob wir Feli Rauch und Caro Simon da noch sehen.
Na gut, also das ist ja wohl, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass wir die nicht da sehen. Aber dann lass doch mal direkt damit beginnen, weil das ja auch so ein bisschen der Anlass war, über die Kommunikation zu sprechen, auch sehr viel über Kommunikation zu sprechen, weil eben Feli Rauch sich selbst geäußert hat bei Instagram, dass sie eben nicht darüber informiert wurde, dass sie nicht zum Kader gehört und damit ja es so aussieht, als sei eben ihr EM-Zug abgefahren und dass sich niemand bei ihr gemeldet hat. Und logischerweise wurde dann diese Frage dann weitergereicht an Christian Wück und die Frage war, warum meldet sich denn niemand? Und die Antwort ist, sie haben die Leitlinie, das Prinzip, was auch immer entwickelt. Wir melden uns dann bei Spielerinnen, wenn sich ihr Status ändert. Also wenn jemand nicht mehr auf Abruf ist, sondern im Kader. Aber wenn jemand auf Abruf bleibt, dann ruft man da nicht an. Aber Anna, es hieß auch, ja, das sei jetzt alles ausgeräumt und das Thema sei kein großes mehr. Wie schätzt du denn diese ganze Sachlage ein? Und war es vielleicht auch deswegen so ein großes Thema, weil es ja auch so viel anderes gar nicht zu berichten gab jetzt, ehrlicherweise, vor diesen Spielen?
Bitte? Wir sind doch immer kreativ bei den Themen und fündig. Nein, war Spaß. Also doch, sind wir, aber.
Ja, war Spaß, war Spaß.
Aber manchmal finden nicht mal wir was.
Nein, es ist ja ein Thema gewesen, das, also selbst wenn andere Themen noch drängender gewesen wären, dann wäre dieses Thema ja trotzdem aufgekommen. Also das war ja einfach eins. Das hat ja nichts damit zu tun, was quasi sonst so los war, sondern das wäre auch beim Männernationalteam ein Thema gewesen. Ne? Also weil wenn der Vorwurf im Raum steht, der Trainer spricht nicht genug mit den Spielerinnen und auch mit Spielerinnen, die sich berechtigt Hoffnung darauf machen können, zum Kader zu gehören. Das ist einfach ein Thema. Und ich glaube auch, man hätte das relativ, also relativ leicht, es ist übertrieben, aber man hätte es früher anders klären können. Zum einen bei der Entstehung. Ich nehme Christian Wück das total ab, dass der einfach einen anderen Marker gesetzt hatte für sich. Also der hat sich gesagt, ich habe diese ersten Telefonate geführt. Aus meiner Sicht hat sich nichts verändert, was die Nominierung angeht. Also muss ich nicht anrufen. Aber wenn du das nicht, ich kann ja nur spekulieren, ich weiß nicht, ob er es ihnen im Gespräch gesagt hat und die hatten das nicht mehr präsent oder ob diese Info einfach nicht kam, dass er klar gemacht hat, pass auf, und wir telefonieren jetzt und ich rufe dich dann erst wieder an, wenn sich an deinem Status das ändert. Aber so wie jetzt Nicola Njomi, Caro Simon und Felicitas Rauch das vermittelt haben, wirkt es auf mich eher so, dass diese Information gefehlt hat bei den Gesprächen. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass man sich als Spielerin wünscht, dass zumindest noch Gründe dafür geliefert werden oder eine Erklärung, ist ja auch der Ansatz, was besser zu machen. Wenn mich der Bundestrainer anruft und sagt, du, ich sehe dich so und so, ich brauche aber eher das und das, vielleicht könntest du daran noch arbeiten oder so. Ist ja auch immer eine Chance. Und es wäre jetzt auch kein 3-Stunden-Gespräch gewesen. Das habe ich mich immer so gefragt. Also selbst wenn du dir jetzt denkst, eigentlich ist gar kein Anruf nötig, dir aber auf die Fahne schreibst, Kommunikation ist mir sehr wichtig, das hat Christian Wück ja auch bei der Antritts-PK betont, dann ploppte bei mir einfach das Fragezeichen auf, okay, wie viele Leute auf deiner Telefonliste hast du, die du wirklich anrufen müsstest, weil die sich berechtigt Hoffnung machen können. Und wie lange dauern diese Gespräche? Und dann, das sag ich jetzt, dann nimm dir die 2 Stunden, ruf die Leute an und vermeide so ein Problem. Aber wie gesagt, dadurch, dass es für ihn, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm war, dass es überhaupt ein Problem werden könnte, ist dann diese Lage so entstanden. Und jetzt war mein Eindruck, dass es aber wirklich, also es war kein Thema mehr, bis auf, dass in der Mixed Zone öfter das Wort Kommunikation fiel. Also die Spielerinnen haben so immer mal wieder eingeworfen, das wurde mir klar kommuniziert oder wir haben gut kommuniziert oder so. Da habe ich jetzt einfach auch mal ein bisschen spekuliert, ob das so intendiert war, dass man jetzt betont, dass besonders viel kommuniziert wurde.
Oder es ist selektive Wahrnehmung unsererseits, weil wir jetzt auch
das
auf dieses Wort anspringen.
Ja. Ich möchte niemandem was unterstellen. Aber genau, also ich glaube, es ist kein Thema mehr. Ich glaube auch, dass Christian Wück jetzt nach der Erfahrung unterschiedliche Erwartungshaltungen, Missverständnis, dass das jetzt einfach mal geklärt ist und klar gesagt wurde, wie diese Kommunikation ablaufen wird. Ich glaube, das Nächste, was jetzt hängen bleiben könnte, ist, wenn der endgültige Kader bekannt gegeben wird und dadurch eine neue Enttäuschung aufbricht. Hm. Aber ob das dann an der Kommunikation liegt, ist dann die nächste Frage.
Ich meine, er hat ja selber dann auch gesagt, okay, er ist auch noch neu da, oder ich weiß nicht, ich glaube, Laura Freigang hat in einer Pressekonferenz auch gesagt, ja, der Christian ist noch neu, der muss sich da auch erstmal zurechtfinden bei uns. Also ich fand es interessant, wie sie das aufgearbeitet haben, und wäre auch bei dem, was Anna jetzt gerade gesagt hat, ich war einfach ein bisschen irritiert, weil ich mir so denke, okay, du hast eben unterschiedliche Spielerinnen in so einem Kader und unterschiedliche Spielerinnen haben auch, was Kommunikation angeht, einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Julia Nagelsmann hat das letztes Jahr ganz schön erzählt, als es auch darum ging, gestandene Spieler wie Leon Goretzka und Mats Hummels bei den Männern beispielsweise zu informieren, dass sie nicht dabei sind. Und er meinte, es gibt eben Spieler, mit denen redest du 90 Sekunden, weil sie dir sagen, okay, wenn ich nicht dabei bin, dann weiß ich es eben und dann passt es und tschüss. Und es gibt Spieler, die wollen einfach nochmal 20 Minuten dann mit dir reden und die Gründe erfahren, ne? Und danach bohren. Und die sind da einfach ein bisschen wissbegieriger vielleicht. Aber das muss ein Bundestrainer ja wiederum auch wissen, ne? Und er scheint ja in dem Fall mit Fedi Rauch oder auch mit Nicole Anjomi nicht so richtig gewusst zu haben, was sie dann vielleicht brauchen. Selbst wenn es diese Absprache gibt, ne, ist es dann vielleicht auch ein eher weicherer Faktor zu sagen, komm, ich rufe jetzt vielleicht nochmal die Feli an, weil die wäre schon arg enttäuscht, wenn sie nicht dabei wäre. So, ne? Und dann ist es vielleicht dann auch egal. Also ja, ich stimme dir zu, Max. Es ist ja so, wenn du eine Absprache triffst, hey, wenn sich nichts an deinem Status änderst, dann melde ich mich nicht mehr bei dir. Aber keine Ahnung, es wäre ja trotzdem nett, sich vielleicht nochmal so zu melden. Weißt du, wir sind ja alles Menschen. Also, ja.
Und man muss, glaube ich, auch immer bedenken, das nur kurz als Einwurf, um welche Spielerin es sich da handelt. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt welche, die hoffen vielleicht ein bisschen optimistisch auf eine Nominierung und es gibt andere, wo das gerechtfertigter ist. Und wenn wir jetzt mal bei den drei Beispielen, die ich genannt habe, bleiben. Nicole Anjomi, beste Scorerin dieser Bundesliga-Saison, kann man sich schon denken, vielleicht kriege ich einen Anruf. Caro Simon, Stammverteidigerin beim Doublesieger, kann man sich auch denken, habe ich nicht so schlecht gespielt. Feli Rauch hat sich in den USA durchgesetzt, eine der stärksten Ligen. Und das hat jetzt zwar nichts mit der spielerischen Leistung zu tun, aber 50 Länderspiele und Mitglied im Mannschaftsrat. Also jetzt keine unwichtige Spielerin so in der Konstellation. Und natürlich wichtig, das zu sagen, egal welche Leistung du gebracht hast, es kommt natürlich auch immer darauf an, welcher Spielertyp ist gefragt. Und das ist ja auch die Erklärung, die Christian Wück gegeben hat, warum er zum Beispiel auf Franzi Kett setzt, weil ihm die Dynamik gefällt, die Schnelligkeit, die Athletik, die bringt natürlich andere Elemente rein, als es jetzt eine Caro Simon oder eine Feli Rauch machen. Aber es begründet trotzdem die Enttäuschung dieser Spielerin und die ist schon nachvollziehbar.
Vor allem bei Feli Rauch, das ist dann jetzt auch ein weiches Argument, aber es kommt ja noch mit dazu, wenn sie berufen worden würde, das bedeutet für sie ja eine viel längere Anreise. Also die muss ja auch ganz anders planen. Ehrlicherweise, ich muss sagen, ich verstehe nicht so ganz, wo das Problem liegt eigentlich von Seiten des TrainerInnen-Teams. Ich verstehe auch nicht, warum man sich da solche, also dass du nach Prinzipien arbeitest, das ist natürlich, das kann jeder machen, wie er möchte, aber ich würde eher mehr kommunizieren als weniger und dann merkst du ja schon an der Reaktion der Spielerin, ob die das jetzt brauchen oder nicht, dass sie zum dritten Mal den Anruf bekommen, du bist nicht mit dabei, das spürst du ja, aber also für mich fehlt da ehrlicherweise ein Stück weit die Wertschätzung, zumindest von außen betrachtet. Das ist ganz, ganz schwierig zu interpretieren. Und es kann auch sein, dass die Spielerinnen das anders sehen. Allerdings die, die sich öffentlich gemeldet haben, glaube ich, sehen das ähnlich. Sonst hätten sie das nicht öffentlich zum Thema gemacht. Und ich glaube, dass da vielleicht Christian Wück auch unterschätzt, welches Team er da übernommen hat. Wir kommen ja auch deshalb auf dieses Thema, weil genau diese Frage der Wertschätzung und der Kommunikation unter anderem zu einer vermasselten WM geführt hat und man danach sich zwar zu Olympia zusammengerauft hat, aber ja auch quasi mit einer sehr eigenen Kommunikation von Horst Rubisch, der quasi sehr früh die Tür für ganz viele Spielerinnen zugemacht hat, weil er gesagt hat, okay, jetzt geht's nur um das Turnier, war auch legitim, aber deswegen standen eben manche nach Borchert draußen vor der Tür und das, glaube ich, spielt da noch mit rein. Und deswegen ist das Thema, glaube ich, dann doch auch eben nicht nur eines, weil die Spielerinnen das zum Thema gemacht haben, sondern es zieht sich ja so durch die letzten Jahre durch, dass man den Eindruck hat, es scheint da nicht komplett zu stimmen. Noah.
Ja, das ist ja so ein bisschen das Seltsame, dass du jetzt, du kannst jeden Trainer, jede Trainerin in den vergangenen Jahren nennen, die irgendein Problem dann irgendwie mit irgendeiner Spielerin hatte. Sei es jetzt bei der WM 23, wo es eine Laura Freigang war, die gesagt hat, ich habe mit Martina von Seklenburg eigentlich das ganze Turnier über gar nicht gesprochen. So, da hatten wir ja auch noch die Problematik, dass es so eine Unsicherheit im Team gab, was den kompletten Kader anging. Da hat Forst Hecklenburg eigentlich die Tür zu weit geöffnet, dass es eine Angst erzeugt hat bei den Spielerinnen und sie nicht genau wussten, okay, sind wir jetzt dabei oder nicht? Und das halt noch in Herzogenaurach. Ich glaube, da will jetzt auch Christian Wück dem vorbeugen, dass er sagt, okay, ich will da einen klaren Kern haben, dass wir uns da festigen können als Team. Den Gedanken finde ich auch gut. Und Horst Rubisch, ja, da war die Kommunikation strikter, aber auch da hattest du eine Spielerin mit Merle Frohms, die sich dann auch nochmal öffentlich, medial, in einem Interview über die Kommunikation beschwert hat. Und ich meine, also ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, aber Merle Frohms war die unangefochtene Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft und es hat mittlerweile dazu geführt, dass sie, ne, es kann auch nochmal andere Gründe haben, aber dass sie einfach nicht mehr Teil dieses Teams ist und Nummer 2 geworden ist, und so wie ich das damals verstanden habe, wusste sie überhaupt nicht so richtig warum. Ne? Und das ist dann halt, dass es irgendwie immer wieder zwischen Trainern und Trainerinnen und Spielerinnen diese Probleme gibt. Natürlich ist es ein sensibles Thema, weil eine EM, WM oder auch Olympia einfach ein riesengroßer Traum ist, dahin zu fahren. Ich habe aber das Gefühl, dass sich der DFB eben manchmal so in seinem eigenen System bisschen verfängt und sehr, sehr bei sich ist. Und ja, ich weiß nicht, ob Empathie da dann der richtige Begriff ist, aber ja, ein Verständnis einfach für die Gegenseite zu entwickeln, wie kommt das bei der oder der Spielerin eben an? Und das scheint mir da immer wieder zu fehlen.
Ja, vielleicht auch dann an mancher Stelle zu viele Leitlinien. Und das ist ja so der Gesamteindruck, der bleibt und weshalb es eben auch sich so ein bisschen durchzieht. Und gleichzeitig habe ich mir auch die Frage gestellt, also wenn man jetzt eben mit Spielerinnen nicht kommuniziert, weil sie permanent auf Abruf sind, wie ist es denn dann, wenn die dann nicht mehr auf Abruf sind, sondern mal gebraucht werden? Also dann führe ich das erste Gespräch seit Monaten mit denen und sage, schön, dass du jetzt da bist. Also insgesamt ist es einfach, es wirkt unglücklich und es kommt ja auch so mit noch so anderen Faktoren zusammen, dass man eben auch durch das Verhalten an der Seitenlinie immer wieder den Eindruck hat, da ist sehr viel Wut über nicht geglückte Aktionen und ich will das jetzt nicht kritisieren oder problematisieren, aber ein Thema ist es schon, dass du eben siehst, es gibt da eine große Unzufriedenheit im Wirken nach außen. Wir haben es auch schon hier besprochen, dass es auch schon durchaus Aussagen gab, die dahingehend interpretiert werden konnten. Ja, der Plan war gut, aber die Spielerinnen haben ihn nicht ordentlich ausgeführt. Also es wirkt alles noch nicht so ganz rund und ich bin gespannt, und das werden wir aber, glaube ich, erst im Nachhinein erfahren, ob das bis zur EM zu kitten sein wird. Anna.
Ich kann jetzt nur den frischen Eindruck noch einbringen, der hoffentlich jetzt keine falsche Färbung reinbringt. Aber ich hatte jetzt in Wien nicht das Gefühl, dass grundsätzlich an der Stimmung oder an der Chemie was hapert. Also ich glaube, auch da findet trotz dieses Kommunikationsthemas eine Annäherung oder eine Umgewöhnung statt sozusagen. Und auch wenn es jetzt dieses krasse Beispiel von Merle Frohms und Horst Rubisch gibt, wo sicherlich die Kommunikation nicht gut lief, wenn eine Spielerin sich danach oder auch danach entscheidet, zurückzutreten. Aber der zum Beispiel war ja insgesamt in der Mannschaft hoch angesehen. Also gerade diese direkte Art und so weiter mochten die Spielerinnen ja. Und deshalb wollte ich jetzt nur anmerken, so als Notiz sozusagen, ich würde jetzt von diesem Kommunikationsthema, würde ich jetzt nicht automatisch 1:1 übertragen darauf, wie die Stimmung im Team ist. Ich möchte es nicht ausschließen, aber mein Eindruck war jetzt eben so, dass das grundsätzlich schon irgendwie passt.
Dazu kommt ja dann noch ein anderes Thema, was so ein bisschen seltsam war und was aber die Schlagzeilen sehr dominiert hat. Ich habe ja schon vom Oberdorf-Krimi gesprochen und da ging es eben um die Frage, Lena Oberdorf, keine Minute gespielt für den FC Bayern wegen ihrer Verletzung. Würde sie jetzt eine Minute spielen im Nationalteam? Und auch da, ohne das jetzt nochmal im Detail nachzuzeichnen, aber gieben eben die Aussagen auseinander zwischen dem FC Bayern, zwischen Lena Oberdorf selbst und zwischen Christian Wück. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, Noah, bei dieser ganzen Diskussion, wird sie spielen, wird sie auch zur EM mitfahren können, ja oder nein? Warum, habe ich mich immer gefragt. Also warum gibt es eigentlich diese Diskussion und was denken vielleicht andere Mittelfeldspielerinnen darüber, wie eben zum Beispiel, du hast ja selbst vorhin auch schon genannt, eine Sarah Delbritz, die eventuell rausfallen könnte aus dem Kader, sollte Oberdorf mitkommen, die aber eben, wie gesagt, eigentlich noch immer in der Reha drin ist, beziehungsweise sie kann trainieren, aber sie konnte bis zuletzt nicht voll durchziehen im Training. Also wie hast du denn das verfolgt?
Naja, letzten Endes musst du aus außen, und sie wird aus innen eigentlich ähnlich beantwortet, musst du diese Frage mit der Wichtigkeit der Spielerin beantworten. Und das Problem ist, ich persönlich, weiß nicht, wie es euch geht, ich kann die sportliche Wertigkeit für Lena Oberdorf, für diese Mannschaft aktuell wirklich nicht bewerten, weil ich eben auch nicht weiß, mit welcher Leistung sie auf den Platz treten kann, wie sehr diese Verletzung möglicherweise noch nachwirkt. Ne? Du hast es immer wieder, dass eigentliche Topspieler, ich melde Satz jetzt kurz ein Beispiel aus dem Männerfußball, wie Fabian Rehse, der so lange raus war, auch wochenlang gebraucht hat, bis er dann zum Ende der Saison wieder in Topform war und seine Mannschaft auf ein komplett anderes Niveau gehoben hat. Bei Lena Oberdorf ist es so, dass sie jetzt schon so lange draußen ist und ich mich frage, okay, könnte sie überhaupt das Top-Niveau von einstigen Tagen? Es gibt einen sehr netten Kollegen vom Spiegel, Jana und ich sind immer wieder häufiger mit ihm im Austausch, der sagt, er glaubt, sie wird nie auf dieses Niveau zurückkehren. So. Und also offenbar sieht ja aber der Bundestrainer in ihr so eine Wichtigkeit. Und das ist ja noch ein zweiter Aspekt. Er hat ja jetzt schon sehr oft immer Philipp Lahm zitiert in seinen Pressekonferenzen, der ja wiederum meinte, Roman Weidenfeller sei so wichtig für die Mannschaft gewesen beim WM-Triumph 2014, obwohl er keine Minute gespielt hat. So. Und wenn du mal guckst, Lena Oberdorf versteht sich ja, glaube ich, mit einigen Spielerinnen vom FC Bayern sehr, sehr gut. Ein sehr enges Band zu Lea Schüller beispielsweise auch. Also möglicherweise bringt Lena Oberdorf in diese Mannschaft auch eine gute Chemie rein, weiß ich nicht, ist sage ich mal so als halbe Co-Trainerin vielleicht auch ein Faktor, so dass er sagt, okay, wenn sie vielleicht sogar nur ein paar Minuten spielen könnte, dann ist es mir einfach wichtig, diese Spielerin auch im Team zu haben. Ja, das ist jetzt natürlich sehr viel Spekulation, aber ich kann diese Frage eigentlich nur so bewerten, weil rein leistungstechnisch müsste ja auch Sarah Debritz eigentlich weiter sein, weil wie gesagt, Lena Oberdorf hat eben kaum gespielt. Und ob es dann aber die beste Idee ist, so eine Spielerin mitzunehmen, das kannst du dann auch wieder nur retrospektiv bewerten, weil wir wissen ja alle auch, wie Berichterstattung funktioniert. Wenn es für Deutschland im, sagen wir mal, Viertelfinale unglücklich nach Hause geht und Lena Oberdorf hat am Ende 12 Minuten gespielt, wurde zweimal eingewechselt, dann werden wir auch schreiben, okay, was war das jetzt? Ne? Mhm.
Und gleichzeitig ist aber halt schon die Frage, wie das zu verargumentieren ist, auch intern. Also Christian Wück hat sehr betont bei seinem Amtsantritt, dass er das Leistungsprinzip eben über alles stellt und dass eben Leistung dich qualifiziert. Und dann haben wir aber schon gesehen, na, es kommen schon auch andere Faktoren mit rein, was nicht falsch sein muss, aber was das Ganze ein bisschen aufweicht. Also eben, dass ich hätte gerne eine Linksfüßerin in der Innenverteidigung zum Beispiel. Oder ich hätte gerne ein gewisses Profil als linke Außenverteidigerin. Und deswegen sind andere Spielerinnen dann, obwohl sie Leistung gebracht haben, nicht nominiert worden. Oder eben auch Nicole Anjomi, wo er selber gesagt hat, ich finde gar nicht so richtig die Rolle für sie. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht machen darf, aber dann ist es eben nicht mehr nur das Leistungsprinzip. Und auch da frage ich mich, welches Signal das dann intern senden würde. Auch wenn du sagst, also nehmen wir mal an, alles, was du sagst, ist zu 100% richtig und stimmt so. Und gerade Lena Oberdorf ist auch einfach ein tolles Team-Maskottchen. Jetzt, also ich hoffe, wird jetzt nicht abwertend aufgefasst. Ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine. Also, dass sie eben einfach sehr gut für die Stimmung ist. Trotzdem muss ja dann an ihrer Stelle jemand zu Hause bleiben, für die sich dann der Traum EM25 nicht erfüllt. Deswegen, ich kann es ehrlicherweise immer noch nicht so ganz nachvollziehen, warum man auch dieses Risiko eventuell eingehen möchte. Anna, welche Gedanken hast denn du dazu?
Ja, ich habe gerade schon parallel beim Zuhören versucht, die zu sortieren. Ich glaube, die Bewertung dessen wird auch stark davon abhängen, wer dann nicht mitkommt, wenn das aus, ich sage jetzt mal, allgemeiner Sicht eine Spielerin ist, die eindeutig Ergänzungsspielerin ist und also jetzt im Sinne von nicht positionsgetreu, sondern vielleicht fällt dadurch jemand in der Offensive weg und Lena Oberdorf kann dafür mit, aber die Spielerin, die der Offensive wegfällt, da denkt man sich, gut, was weiß ich, die ist noch jung, die hat noch die Chance, die war eine Wackelkandidatin oder so. Wenn jetzt aber, um die Spielerin von vorn aufzugreifen, was sicherlich nicht passieren wird, aber wenn jetzt zum Beispiel deshalb eine Sydney Lohmann nicht mitfahren hätte können, dann ist, glaube ich, wieder die Bewertungslage eine ganz andere. Also deshalb, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich dieses Trainerteam, dass sich Lena Oberdorf selbst das sehr gut überlegen wird, weil denen ist ja bewusst, wie viel da dran hängt, dass eine andere Spielerin dafür zu Hause bleiben muss, dass Lena Oberdorf noch keine einzige Minute gespielt hat. Wir kennen aber jetzt zum Beispiel auch die Trainingseindrücke nicht. Also wie hart geht sie schon wieder in die Zweikämpfe? Wie sehr spielt der Kopf da noch mit rein? Also all diese Dinge, für die man sehr, sehr nah dran sein müsste, um wirklich bewerten zu können, auf welchem Stand sie gerade ist. Da glaube ich, haben jetzt von den Beobachterpositionen wenige bis niemand die entsprechenden Einsichten. Und es sind einfach so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und ich finde auch, du findest Gründe, die dafür sprechen, sie mitzunehmen. Weil, sagen wir mal, du setzt auf Nüsken und Sens und es steht, weiß ich nicht, 4-0. Und du sagst, du nimmst eine von beiden ein bisschen raus, stabilisierst die Defensive und gibst Lena Oberdorf noch eine Viertelstunde. Und du merkst, sie fühlt sich da gut und geht in die Zweikämpfe und ist eine Stütze, dann why not, ja? Aber wenn das halt irgendwie dazu führt, dass es eher instabil wird und dass im schlimmsten Fall sie sich anderweitig erneut verletzt, weil halt Kopf und Körper doch noch unsicher sind, dann wird man im Nachhinein sagen, natürlich, das war es nicht wert. So, und dann spielt auch noch der Faktor FC Bayern eine Rolle. Wird da ein neuer Konfliktherd aufgemacht, wenn der FC Bayern sagt, eigentlich ist uns das zu riskant, uns wäre es lieber, wie wenn damals bei Julia Gwin entschieden wird, lass die langsam und wirklich zurückkommen, bevor die wieder in der Nationalmannschaft angreift. Oder sagen die, naja, die Ärzte haben grünes Licht gegeben, Lena fühlt sich fit, der Bundestrainer hätte sie gerne dabei, das Team sagt, die ist wichtig für uns, okay, dann fahr. Also das ist so komplex, finde ich, und auch so ein sensibles Thema, weil so viel dranhängt, also nicht nur in der Gegenwart, sondern auch über die Zukunft nach der EM hinaus. Das ist, also ich tue mir schwer, jetzt den einen Meinungssatz rauszuhauen, weil ich es sehr vielschichtig finde und weil das, glaube ich, tatsächlich auch was ist, was man im Falle einer Nominierung so richtig erst retrospektiv bewerten kann. Aber dass es mit viel Risiko verbunden ist, sie zu nominieren, das ist, oder mit einem gewissen Risiko, das ist, glaube ich, schon klar. Und wenn sie daheim ist, ja.
Also es sind noch
weiß ich nicht, also
4 Wochen bis zum ersten Spiel. Am 4. Juli wird das erste Spiel gegen Polen sein. Ich muss sagen, ich habe da eine klare Meinung. Ich fände es total falsch, sie mitzunehmen aus eigentlich allen Perspektiven, weil es einen unheimlichen Druck auf sie ausüben würde, weil es im Nachhinein die Leitlinien und so weiter entwertet. Es ist ja nicht so, dass Lena Oberdorf schon ein Jahr unter Christian Wück im Nationalteam gespielt hat und deswegen genau wüsste, wie soll gespielt werden, wenn sie zurückkommt, sondern sie konnte jetzt halt ein paar Trainingseinheiten mitmachen. Dann hast du eben eine sehr komplizierte Verletzung. Also es geht ja bei Kreuzbandrissen geht es dann viel darum, wie reagiert das Knie auf Belastung. Das heißt, du steigerst die Belastung langsam und wartest dann, was passiert. Und das ist völlig normal, dass dann wieder ein Reiz da ist, du dann wieder reduzieren musst. Du dann, also das ist quasi der normale Ablauf. Das ist nicht wie ein Knochenbruch, der ist verheilt und dann ist er verheilt. Und dann geht es vielleicht noch um die Frage, schaffe ich es auch mental jetzt so wie früher in Zweikämpfe zu gehen? Und ich finde auch eben gerade das Signal an andere Spielerinnen, wir haben jetzt komplett andere Doppel-Sechserinnen-Kombinationen gesehen. Eigentlich haben wir auch schon ein relativ klares Bild davon, wie das wahrscheinlich aussehen wird. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Nüsken scheint gesetzt zu sein zum Beispiel. Also deswegen, ich fände es aus allen Richtungen eigentlich viel zu riskant, um das zu machen. Und nicht zuletzt auch aus der Sicht von Lena Oberdorf, für die es natürlich aber trotzdem eine Enttäuschung wäre, nicht mitzufahren. Das ist mir alles völlig klar. Aber das ist eine sehr, sehr junge, hochtalentierte Spielerin. Vielleicht muss man da manchmal auch den Schutzgedanken noch mehr haben und dann eine Entscheidung für so eine Spielerin treffen und ihr damit hoffentlich langfristig helfen. Noah.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich möchte nur, damit das nicht missverständlich rüberkommt. Also ich sehe sie nicht als Stammspielerin. Ich glaube nicht, dass die jetzt einer Nüsken oder einer Sens den Startelfplatz wegnimmt. Also das hoffe ich zumindest, dass alle so realistisch sind, dass das definitiv zu früh ist. Aber ich kann es total nachvollziehen, was du sagst.
Aber denkst du, sie wird mehr spielen als Roman Weidenfeller?
Ehrlich gesagt sind mir diese ganzen Männerfußballvergleiche völlig egal. Und ja. wäre damals Deutschland gegen Algerien ausgeschieden, hätte ja wohl niemand drüber geredet, wie toll das war, Roman Weidenfeller mitzunehmen. Also deswegen.
Exakt. Nein, aber ich erwähne es ja nur, weil Christian Wück es erwähnt. Er erzählt das von sich selbst. Es ist ja nichts, was wir reinbringen, sondern er hat es jetzt schon zwei oder sogar dreimal erwähnt. Ne? Also das ist sein Aspekt. Was mir nur noch einfiel, wir reden ja immer so viel vom Mitfahren und so. Ich meine, sie kann ja mitfahren. Muss ja nicht im Kader sein. Also das ist ein bisschen ne, rumgesponnener Gedanke, weißt du, aber das ist ja manchmal wirklich so, okay, wenn jemand so wichtig ist fürs Team oder so und da nochmal eine Ansprache hält, ja gut, dann soll die Person eben mitkommen. Wir hatten es ja in Corona-Zeiten auch so, dass Spielerinnen dann irgendwie nicht mehr dabei waren, weil sie isoliert waren so und jetzt haben wir kein Corona mehr und Lena Oberdorf, die ja offenbar im Team trotzdem sehr gut integriert sein muss, ich kann ja dann trotzdem auch nochmal vielleicht eine Ansprache oder irgendwas halten. Ich weiß nicht genau, wie es dann abläuft mit Innenraumverbot, wenn du nicht offiziell zum 23er Kader gehörst. Aber mein Gott, also wenn sie so wichtig ist, ne, dann nimm sie mit, aber den Kaderplatz kann sie jemand anderem geben. Also keine Ahnung, ob das eine Option wäre. Vielleicht bei der nächsten Pressekonferenz frage ich immer das.
Vielleicht kriegst du ja da trotzdem auch eine Medaille. Jetzt doch wieder Männerfußballvergleich, aber Timo Werner hat es ja ganz ähnlich gemacht. bei Tottenham. Aber das,
wenn wir jetzt hier gerade noch spekulieren, würde mich interessieren, wie ihr dann die Aussagen von Christian Wück interpretiert habt, dass er gesagt hat, sie wollen das jetzt ganz schnell entscheiden und es wird noch vor der Kadernominierung bekannt gegeben, ob Lena Oberdorf dabei ist oder nicht. Er hat gesagt, er lässt sich das jetzt durch den Kopf gehen, er analysiert diesen Lehrgang, er macht sich Gedanken, wie sinnhaft das ist, also ob mehr die Position Max, die du jetzt skizziert hast, präsent ist oder ob er sagt, naja, die ist so wichtig, ich halte so viel von der, ich nehme die trotzdem mit. Dann wird er mit ihr sprechen und seiner Aussage nach wird auch nicht nur das Trainerteam sich mit ihm zusammensetzen, sondern der FC Bayern soll auch wieder am Tisch sitzen und dann soll eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden, aber eben möglichst schnell.
Und wir haben eine Staatskrise, ich merke schon.
Naja, ich finde, also es warf halt bei mir die Frage auf, die ich jetzt noch nicht eindeutig beantworten konnte. Heißt das jetzt, die Tür ist tatsächlich noch offen und deshalb dieser große Stab? Oder heißt das, er hat eigentlich schon entschieden, sie fährt nicht mit und der muss aber noch überlegen, wie er es kommuniziert? Oder er hat die Entscheidung noch nicht getroffen? Also ich war so, okay, was heißt das jetzt?
Also ehrlicherweise spreche das für mich eher dafür, dass sie mitfährt, weil ansonsten musst du dich mit dem FC Bayern nicht zusammensetzen. Aber ich würde ihn jetzt tatsächlich mal beim Wort nehmen und würde sagen, er will jetzt wirklich quasi jetzt dann alles verarbeiten. Wir müssen ja auch zugestehen, dass jemand, der quasi dann Matchplan und so weiter vorbereitet für so Länderspiele, dass der jetzt auch da erstmal sehr viel im Detail drin ist. Und in den Abläufen, dem berühmten, und dass es dann vielleicht wirklich auch einfach dann 24, 48 Stunden braucht, eben alles sacken zu lassen, sich nochmal Statistiken anzugucken, Trainingseindrücke und so weiter und so fort. Also wenn ihr mich fragt, so wie der DFB funktioniert, würde ich sagen, Montagmorgen um 10 Uhr gibt es eine Zoom-Konferenz oder Teams und da ist dann der FC Bayern zugeschaltet, Lena Oberdorf ist zugeschaltet und dann besprechen sie es und vorher haben sie sich um 9 zusammengesetzt und haben im Trainerteam die Entscheidung getroffen. Und dann kommt es am Montag um 12 Uhr raus und dann müssen wir alle schnell, also dann müsst ihr schnell Texte schreiben. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie ihr da eingeteilt seid in der Redaktion. Aber überlegt es euch schon mal. Wir haben nicht mal allzu viel Zeit, weil gleich der Checkout von Anna ist. Deswegen würde euch gerne Namen nennen von Spielerinnen, bei denen ich glaube, es könnte kleine Fragezeichen geben hinsichtlich EM-Kader. Und vielleicht wollt ihr eine kurze Einschätzung dazu abgeben. Und dann erfahren wir ja sowieso ja aber schon in einer guten Woche, wie weit es ist. Deswegen müssen wir es, glaube ich, nicht zu lange diskutieren. Aber Noah, wenn ich dich jetzt zum Beispiel festnageln würde auf den Namen Sarah Däbritz. Kommt sie mit zur EM, ja oder nein?
Hängt von Lena Oberdorf ab. Ja, nein, aber das ist ja wirklich so ein Positionsding. Also wenn du die Mittelfeldangriff anguckst, die Spielerinnen, die in dem Kader sind, ist Däbritz tatsächlich die einzige, wo ich mir vorstellen könnte, sie fliegt dann noch raus. Ne? Kurz Schnelldurchlauf. Brandt, Bühl, Cerci, Dallmann, Freigang, Hoffmann, Lohmann, Nüsken, Oberdorf, Schüller, Sens. So. Auch Giovanna Hoffmann, ne, die ist jetzt natürlich nicht die gestandene Spielerin, aber die brauchst du vom Spielertyp als Alternative. Die kannst du da nicht rausnehmen. So, deswegen, ich würde mich nur wiederholen. ja.
Sehr schön. Anna, hast du eine Meinung dazu? Ist sie für dich ein Fragezeichen?
Ich musste gerade nur lachen, weil Joanna Hoffmann jetzt quasi schon mit als drin genannt wurde. Aber ja, ich muss jetzt gestehen, dass ich auch diese Saison nicht so viele Spiele von ihr gesehen habe. Also Sarah Delbritz ist bei mir einfach nicht so präsent, was aber einfach subjektive Wahrnehmung auch ist, ne? Also ich kann da jetzt gar nicht so einschätzen, wie sie jetzt individuell zuletzt im Club auch abgeliefert hat. Aber ja, ich habe ja vorhin die Möglichkeit aufgeworfen, dass die Nominierung von Lena Oberdorf nicht zwingend aus dem gleichen Segment jemanden rauswerfen müsste. Mhm. Aber also Nüsken und Sens sind ja schon ganz klar eingespielt im Mittelfeld. Insofern würde ich sagen, eher einen leicht senkenden Daumen, ja.
Dann die Frage nach der Größe der Fragezeichen. Kathi Hendrich und Sophia Kleinhane. Anna, haben die bei dir Fragezeichen hinten dran?
Hendrich eigentlich nicht.
Wenn sie fit ist, ist sie
Wenn sie dabei, fit ne? ist, ja. Schon enorm wichtig noch. Und Kleinhane hat gestern auch gezeigt, ne, wieder, also so aufgefrischt. Hat ja beinahe sogar noch ein Tor gemacht, wenn sie nicht im Abseits gestanden hätte. Vielleicht kleines Fragezeichen doch. Mhm.
Noah?
Bei Hendrich kein Fragezeichen, weil einfach die Erfahrung dann doch für sie spricht. Und bei, ja, auch da muss ich sagen, Kleinherne oder Wamser, aber Wamser ist halt auch nochmal ein anderer Spielertyp, ne? Also nicht für die Innenverteidigung. Deswegen, das wäre wahrscheinlich die nächste, die du genannt hättest mit Fragezeichen, oder hast du da keins?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sehr in Positionen gedacht wird. Deswegen ist Wamser, also du hast nicht so viel Ersatz für Julia Gwin im Kader. Deswegen habe ich da gar nicht so das Fragezeichen. Für mich gibt es noch quasi ein Fragezeichen bei Cora Sikay, aber das ist eben rein gesundheitlich. Ich glaube, dass Cora Sikay der Clara Bühl-Ersatz sein könnte, mit eben Aussicht auf wenige Spielminuten, weil Clara Bühl in einer ganz fantastischen Form gerade ist. Aber das ist, glaube ich, eher eine medizinische Frage.
Aber wenn du die Kadernominierung anguckst, also die Spielerin Sikay und Oberdorf sind ja quasi die plus zwei gewesen, ne? Also die kannst du da eigentlich schon rausrechnen, wenn du den endgültigen Kader mit 23 Spielerinnen nimmst, ne? Deswegen hast du dafür ja dann keinen Ersatz. Also
ja, okay, ist ein guter Punkt. Dann vielleicht doch größeres Fragezeichen dran. Ich sehe sie immer so klar als Ersatz für Clara Bühl. Ich gebe aber auch zu, dass ich dann ein bisschen Probleme bekomme, wenn du dann, Gio Hoffmann wäre Ersatz für Lea Schüller und Selina Cerci, so wie sie jetzt eingesetzt wurde, und sie spielt auch da, wo der Trainer sie hinstellt, hat sie auf Nachfrage in der PK nochmal gesagt, glaube ich, ist eher der Ersatz für Jule Brandt auf dem anderen Flügel. Rein theoretisch, wenn du das so siehst, dann müsste eine von denen, müsste auch noch zu Hause bleiben, sonst wird es vielleicht etwas offensivlastig. Aber ja, schwierig. Habt ihr ansonsten noch offene Fragezeichen bei euch, was den Kader angeht?
Eigentlich keine Fragezeichen, weil wir, wie gesagt, haben eigentlich den Kern schon haben an Spielerinnen. Und ich glaube eher, dass halt, ich denke so manchmal an Vivien Endemann und Paulina Kumbiel und denke mir so, ja gut, ihr wart eigentlich mal so nah dran und jetzt wird's leider nichts.
Jetzt wird es wahrscheinlich leider nichts. Und Alara wurde schon öfter genannt. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir es hier an dieser Stelle, bevor Anna aus dem Hotel geschmissen wird. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du dir Zeit genommen hast, aus Wien heraus zugeschaltet zu sein. Herzlichen Dank auch an Noah. Danke dir für deine Zeit. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit und dass ihr diese Sendung hier möglich gemacht habt. Wir sind Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Auf rasenfunk.de, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und natürlich wird es auch zur EM-Sendung geben, also sprich, abonniert diesen Feed, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Hallo, ich bin's nochmal, hier ist der Max aus dem Schnitt, denn ich muss sagen, ich habe den DFB unterschätzt, denn nur kurz nach Fertigstellung dieser Ausgabe, ich war gerade am Hochladen, da kam dann tatsächlich die Entscheidung bezüglich Lena Oberdorf vom DFB. Um Punkt 12 Uhr wurde mitgeteilt, nein, sie wird nicht mit zur EM kommen, und Christian Wück lässt sich wie folgt zitieren: Zunächst einmal sind wir sehr froh, Obi wieder im Team zu haben, nicht nur als Spielerin, sondern auch als Persönlichkeit. Sie ist grundsätzlich eine Bereicherung für uns alle auf und neben dem Platz. Es war wichtig für uns im Trainerinnenteam, dass wir Obi hier noch einmal bei uns sehen, um ihr Leistungsvermögen umfassend einschätzen zu können. Sie ist auf einem guten Weg, aber die EM kommt zu früh für sie. Wir möchten ihr Zeit geben, um sich vollumfänglich vorzubereiten, und freuen uns, sie in der neuen Saison wiederzusehen. Also, ich habe es falsch eingeschätzt. Die Entscheidung kam viel früher als von mir vorhergesagt, aber damit seid ihr auf dem aktuellsten Stand, und ansonsten abonniert einfach diesen Feed, denn wir werden natürlich auch über die EM-Spiele hier sprechen. Und es geht dann auch schon weiter. Am nächsten Montag erscheint dann auch eine Folge zu den Nations League-Spielen der Männer. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Unterstützung und bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.